ARD.
Ein Hinweis, bevor es losgeht. In diesem Podcast sprechen wir über eine massive Gewalttat. Wir schildern hier die Umstände und teilweise auch den Ablauf dieser Gewalttat. Das kann emotional sehr belastend sein. Bitte gebt beim Hören auf euch Acht.
Ich hätte mir halt zumindest mal gewünscht, dass sich Leute vielleicht im Nachgang einfach mal hinstellen und sagen, okay, ich übernehme auch mal die Verantwortung. Wir haben halt Mist gebaut, ja, und es ist einfach scheiße gelaufen, wir haben es einfach versaut. Ja, und einfach so diese Ehrlichkeit, ja, das fehlt ja irgendwie komplett.
Ersthelfer Andreas ist wütend. Als wir ihn im Oktober treffen, ist der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt fast 10 Monate her. Und was Andreas so wütend macht, ist nicht nur die Tat an sich, dass 6 Menschen getötet und fast 350 verletzt wurden, dass die grauenvollen Bilder ihn und hunderte andere bis heute verfolgen. Andreas ist wütend auf die Behörden und auf die zuständigen Politiker. Vor allem auf die Stadt Magdeburg, denn bis heute hat niemand die politische Verantwortung dafür übernommen, dass das alles überhaupt möglich war.
Und das finde ich schlimm. Also das halt wirklich alle nur sagen, okay, also wirklich wie im Kindergarten kann man sagen, um mit dem Finger auf den anderen zeigen, ja, aber du hast doch. Und am Ende war es halt einfach niemand. Ne? Oder niemand nimmt die Verantwortung. Ja. Aber so als Betroffener finde ich schon, wäre es mir persönlich wichtig. Ja. Wenn da wirklich sich jemand hinstellt und wirklich mal die Ehrlichkeit besitzt und den Anstand, ja, mal zu sagen, okay, Leute, das war einfach Mist.
Wir haben in den letzten 4 Folgen vor allem über die Auswirkungen des Anschlags gesprochen. Darüber, wie massiv er das Leben der Betroffenen verändert hat. Wie lang und anstrengend der Weg zurück ins Leben für die Verletzten wie Sarah und Steven ist. Wie belastend die Erinnerungen für Ersthelfer wie Andreas. In dieser Folge gehen wir auf die Suche nach Ursachen. Wie war diese Tat überhaupt möglich? Haben die Behörden womöglich Fehler gemacht? Dafür schauen wir uns die Sicherheitsvorkehrungen des Weihnachtsmarktes ganz genau an. Wir graben uns durch stapelweise vertrauliche Unterlagen, sprechen mit Experten und haken bei denjenigen nach, die zuständig sind und doch jede Verantwortung abwehren. Ich bin Daniel Salpius.
Und ich bin Jana Merkel.
Und das ist Ungebremst, der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks, kostenlos und werbefrei in der ARD-Audiothek. Und ihr hört Folge 5, das Unsicherheitskonzept.
Schon wenige Tage nach der Tat macht diese Meldung die Runde.
Eigentlich, und da beginnt das Problem, sollte hier an diesem Abend ein Polizeiauto stehen. Genau das wird jetzt ermittelt, warum dieses Polizeiauto dort nicht gestanden hat.
Gleichzeitig laufen die Ermittlungen weiter. Wie gestern Abend bekannt wurde, stand ein Polizeifahrzeug, das eigentlich die Zufahrt zum Weihnachtsmarkt überwachen sollte, 30 Meter entfernt und damit nicht dort, wo es sein sollte.
Unterdessen wird in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt heftig über die Schuldfrage diskutiert. So soll ein Polizeiauto nicht an seinem vorgesehenen Platz gestanden haben.
Da stand also ein Polizeifahrzeug nicht dort, wo es hätte stehen sollen. Diese Meldung geht durch alle Medien. Aber wir fragen uns, hätte dieses Polizeiauto die Tat verhindern können, wenn es am richtigen Platz gestanden hätte? Dafür müssen wir erstmal eins klären, nämlich wie und wo der Täter überhaupt auf das Weihnachtsmarktgelände gefahren ist. Ihr müsst euch das so vorstellen. Der Täter kommt mit dem BMW auf der Straße angefahren. Unauffällig, wie viele andere Autos auch. Und dann biegt er plötzlich ab, an einer Fußgängerampel, nach rechts, direkt auf den Fußweg. Und ist damit sofort in der Menschenmenge. Von hier aus rast er über den Weihnachtsmarkt. Und um diese Stelle, die er als Einfahrt genutzt hat, geht es jetzt. Dort auf dem Fußweg stehen große Betonquader aufgereiht als Schutz gegen Fahrzeuge. Ihr kennt solche Betonquader vielleicht. Sie sehen ein bisschen aus wie riesengroße Legosteine. Solche Sicherheitsvorkehrungen gegen Fahrzeuge heißen übrigens Zufahrtsschutz. Dieses Wort werden wir noch öfter hören. Und jetzt kommt der Knackpunkt beim Magdeburger Weihnachtsmarkt. Zwischen diesen Steinen wurden ziemlich breite Lücken gelassen. Im Notfall hätten da Feuerwehr und Rettungswagen durchfahren sollen. Und eine dieser Lücken hat der Täter genutzt.
Wir nehmen euch jetzt mal mit in unser Recherchebüro. Da haben wir nämlich vertrauliche Unterlagen liegen, die uns jemand zugespielt hat. Es sind mehrere Ordner mit hunderten Seiten. In diesen Ordnern finden wir auch ein Foto. Eins, das für diese Recherche sehr zentral ist. Das Foto haben Ermittler in den Tagen nach der Tat gemacht, und zwar von oben, aus der Luft. Es zeigt die Lücken zwischen den Betonsteinen. Die Ermittler haben darauf eingezeichnet, wo das Polizeiauto hätte stehen sollen, in der Nähe dieser Lücken. Und sie haben auch eingezeichnet, wo es tatsächlich stand, deutlich weiter weg. Und die Frage ist jetzt natürlich, hätte das Polizeiauto die Lücke noch schnell schließen können, wenn es an der geplanten Stelle gestanden hätte?
Auch wenn das Fahrzeug am richtigen Standort gestanden hätte, hätte es die Amokfahrt nicht verhindern können, weil es noch zu weit weg von der Fußgängerampel stand. Und das Fahrzeug hätte, auch wenn es angefahren wäre, nicht anfahren können, weil Fußgänger auf dem Weg waren.
Und diese Fußgänger hätte die Polizei ja nicht einfach überfahren können. Das sagt uns Tamara Zieschang, die CDU-Innenministerin von Sachsen-Anhalt. Aber wozu stand das Polizeifahrzeug denn überhaupt an dieser Stelle? Tamara Zieschang erklärt uns, was eigentlich der Plan war.
Dass ein Polizeifahrzeug die Möglichkeit hat, mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf einen Gehweg oder einen Fluchtweg von weiter weg zufahren zu können. Aber dazu bedarf es eben eines gewissen zeitlichen Vorlaufes, in dem beispielsweise über Funk mitgeteilt wird, hier nähert sich in hoher Geschwindigkeit ein Fahrzeug in Schlangenlinien, Bewegung, Fahrer ist womöglich alkoholisiert, hat sein Fahrzeug nicht unter Kontrolle. Bitte seht zu, dass ihr als mobile Sperre dieses Fahrzeug aufhaltet.
Doch der Täter von Magdeburg ist urplötzlich auf den Weihnachtsmarkt abgebogen und losgerast. Egal wie, damit war laut Zieschang für die Beamten zu wenig Zeit, um noch zu reagieren. Allerdings räumt die Ministerin ein, die Lücken zwischen den Betonsteinen waren gefährlich groß und ungeschützt. Und das hätte auch den Polizeibeamten vor Ort schon vorher auffallen müssen. Tamara Zieschang sagt in unserem Interview aber auch, verantwortlich für den Zufahrtsschutz und damit auch für die Lücken sei der Veranstalter.
Das gilt sowohl für Gefahren aus der Veranstaltung heraus, wie aber auch für Gefahren, die von außen drohen. Wenn beispielsweise ein schweres Unwetter, ein Tornado im Anmarsch ist, was auch eine Gefahr von außen ist, trifft den Veranstalter die Pflicht, den Weihnachtsmarkt oder die Veranstaltung zu räumen. Und genau das Gleiche gilt auch mit Blick auf den Schutz einer Veranstaltung vor Amokfahrten. Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel. Selbstverständlich ist die Polizei für die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen zuständig. Aber aus dieser Zuständigkeit ergibt sich im Umkehrschluss nicht, dass die Eigentümer oder Bewohner von Wohnungen und Häusern ihre Türen und Fenster offen stehen lassen dürfen. Für die Sicherheit einer Veranstaltung ist der Veranstalter zuständig.
Aber wer ist im Falle des Magdeburger Weihnachtsmarkts eigentlich der Veranstalter?
Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg wird von der Weihnachtsmarkt GmbH veranstaltet, die zum größten Teil der Stadt gehört, aber auch Gastronomen aus Magdeburg halten Anteile an dieser GmbH. Genehmigt wird der Markt von der Stadtverwaltung. Wir haben natürlich alle Beteiligten gefragt, nicht nur die Innenministerin, sondern auch die Stadt und die Weihnachtsmarkt GmbH. Wir wollten wissen, ob sie die Verantwortung für die Lücken übernehmen. Die Stadt schreibt uns:
Die Lücke an der vom Attentäter genutzten Zufahrt sollte die Polizei mit einem Fahrzeug bei Bedarf schließen.
Und auch die GmbH schreibt uns zur Lücke:
In jedem Jahr hat die Polizei zugesagt, diese Stelle zu sichern.
Wer hätte also die Lücke sichern sollen? Die Stadt sagt, die Polizei. Die Innenministerin sagt, der Veranstalter. Der Veranstalter sagt aber wieder, die Polizei. Tja, und nun? Salopp formuliert könnte man sagen, die Zuständigen zeigen mit dem Finger aufeinander. Und genau das ist es, was Ersthelfer Andreas, genau wie viele andere Betroffene, fassungslos macht.
Das sind komischerweise auch Sachen, man erwartet das eigentlich sogar auch, dass im Nachgang dann jeder den schwarzen Peter hin und her schiebt, weil keiner will ja dafür verantwortlich sein, für so eine Tat, die so eine Dimension ja auch hat. Es ist den Opfern gegenüber unwürdig, es ist den ganzen Betroffenen gegenüber unwürdig, der ganzen Stadt an sich unwürdig. Und ja, dass man da nicht einfach seinen Hut nimmt und selber merkt, okay, das ist doch jetzt hier Kacke, ja.
Mit diesem Ping-Pong der Verantwortlichen wollen wir uns nicht abfinden. Es muss ja rechtlich geregelt sein, wer zuständig ist, glauben wir. Deshalb sprechen wir mit mehreren Juristen, stundenlang. Und um den Rahmen hier nicht zu sprengen, kürzen wir das mal ab und fassen zusammen, was uns die Juristen gesagt haben. Erstens, der Veranstalter ist zuständig für die Sicherheit, auch für den Schutz vor Fahrzeugen. Dabei ist es üblich, dass er ein Sicherheitskonzept vorlegen muss. Zweitens, die Stadt muss das genehmigen und kontrollieren. Drittens, die Polizei berät und kann unterstützen. So richtig eingreifen muss sie aber erst, wenn es eine konkrete Gefahr gibt, also wenn sie Hinweise auf einen geplanten Angriff bekommt oder wenn jemand wirklich eine Straftat begeht.
Und so lief das im Prinzip auch in Magdeburg. Die Weihnachtsmarkt GmbH hat ein Sicherheitskonzept geschrieben. Das haben wir hier liegen. Es ist 17 Seiten lang. Die Stadt hat den Markt mit diesem Konzept genehmigt. Und am Tag nach dem Anschlag bei einer Pressekonferenz erklärt der zuständige Beigeordnete der Stadt, Ronny Krug, am Sicherheitskonzept könne es nicht gelegen haben.
Wir sind zutiefst betroffen, wir sind zutiefst zerstört. Und natürlich gibt es für den Magdeburger Weihnachtsmarkt ein Sicherheitskonzept, das ständig überarbeitet und modifiziert wird. Dieses Konzept ist über lange Jahre entsprechend bewährt. Und die Orte, die der Täter jetzt ausgenutzt hat, das ist von der Polizei deutlich gesagt worden, sind die Rettungsgassen und die Fluchtwege. Sodass ich davon ausgehe, dass der Fall, über den wir jetzt hier sprechen, ein Fall ist, mit dem wir nicht rechnen konnten in seiner Dimension an dieser Stelle und der vielleicht auch nicht zu verhindern war.
Auf kritische Nachfragen von Journalisten zum Sicherheitskonzept sagt Ronny Krug damals:
Nein, stopp. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir hier mit einem Fall zu tun haben, mit dem kein Veranstalter meiner Meinung nach rechnen konnte.
Stimmt das? War mit einer Tat wie dieser nicht zu rechnen? Und war das Sicherheitskonzept wirklich so gut? Ihr erinnert euch sicher alle noch. 2016 gab es schon mal einen ähnlichen Angriff in Berlin am Breitscheidplatz. Damals rast ein Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt. Bei dem islamistischen Terroranschlag werden 13 Menschen getötet, Dutzende verletzt. Alle Experten sagen uns, spätestens seitdem muss der Schutz vor Fahrzeugen mitgedacht werden, wenn man einen Weihnachtsmarkt veranstaltet. Und auch in Magdeburg wird damals reagiert. Die Weihnachtsmarkt GmbH schreibt das auch explizit ins Sicherheitskonzept. Ah ja, da steht's. Weihnachtsmärkte sind ein potenzielles Ziel.
Ich bin schon ein paar Seiten weiter. Guck mal, da steht, es besteht für den Weihnachtsmarkt eine Gefahr durch Anschläge mit Fahrzeugen jeder Art. Naja, dann würde ich mal sagen, war das ja der Stadt und dem Veranstalter auf jeden Fall bewusst, dass sowas passieren kann, oder?
Ja, müsste man so sehen. Und steht auch drin, auf Seite 10, die Antifahrzeugsperren sollen das Befahren des Weihnachtsmarktes erschweren.
Und dann beschreiben sie die Betonsteine. Guck mal hier, das sind diese großen Blöcke, die aussehen wie Legosteine. Die sollen als Anti-Fahrzeugsperren den Weihnachtsmarkt schützen. Tja, laut Sicherheitskonzept.
Ja. Am Sicherheitskonzept für 2024 hängt ein Aufbauplan für den Weihnachtsmarkt. Da sind auch die Betonsteine eingezeichnet. Wir sehen, an der Stelle, wo der Täter reingefahren ist, war eine Lücke zwischen den Steinen geplant, als Rettungsgasse. 4 Meter sollte die breit sein. Aber tatsächlich waren da sogar 2 Lücken. Und die waren beide jeweils rund 6 Meter breit. Das können wir auf der Luftaufnahme der Ermittler sehen. Dort sind die Maße genau eingezeichnet. Die Steine standen also falsch. Die Lücken waren viel größer als geplant. Wie kann das denn sein, fragen wir uns. Hat das denn niemand gemerkt?
Vielleicht kann das derjenige beantworten, der die Steine aufgebaut hat.
Also wir sind eigentlich so, also auch unsere Mitarbeiter, die machen gerne still und heimlich ihre Arbeit und ja, sind selber unter sich schon stolz für das, auf das, was wir machen. Aber wir sind halt Straßenfeger, Abfallsortierer. Ja. Und wir machen das, was andere nicht machen möchten. Ja.
Das ist Matthias Rasch, der Chef der Rasch Reinigungs GmbH. Er führt uns über sein Firmengelände. Mehrere große Hallen, Lkw fahren Container über den Hof. Das Metier von Rasch sind nämlich Straßenreinigung, Müllentsorgung und Containerdienste. Der Weihnachtsmarkt war sein erster Auftrag, 1991, damals noch mit Trabi und Besen. Heute hat Matthias Rasch über 100 Mitarbeiter. Eine Magdeburger Erfolgsgeschichte, die für den Chef auch eng mit dem Weihnachtsmarkt verbunden ist. Seine Leute reinigen den Markt und entsorgen dort den Müll und sie bauen auch jedes Jahr die Betonsteine auf.
Da werden sie gebastelt, die Steine.
Das sind die Gießformen sozusagen. Genau. Wir stehen jetzt hier, wo die Steine gegossen werden, quasi gerade live.
Ja, genau.
Das ist ja jetzt ein Zufall.
Ja, wir machen jetzt jeden Tag welche.
Sie machen jeden Tag welche?
Ja, oder jeden zweiten Tag, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie sie taktet ist, ja. Mikey, wie oft macht man? Dreimal die Woche oder? Fünf, jeden Tag? Okay.
Die fertigen Weihnachtsmarktsteine zeigt er uns auf einem Hof des Firmengeländes. In vier Reihen übereinander gestapelt, rot und grün angestrichen. Das sind die Farben der Stadt Magdeburg. Matthias Rasch und seine Leute lagern die Steine, ersetzen kaputte Exemplare und stellen sie auf, wenn die Stadt den Auftrag dazu erteilt. Denn die hat die Steine inzwischen gekauft. Mittlerweile sitzen wir mit Matthias Rasch in der kleinen Küche im Bürogebäude. Und er erzählt, wie die ganze Sache angefangen hat. Nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz stand die Frage im Raum, wie man den Magdeburger Weihnachtsmarkt schützen könnte. Matthias Rasch und seine Leute wollten dafür sorgen, dass der Markt möglichst sicher stattfinden kann, erzählt er. Also hätten er und seine Kollegen sich Gedanken gemacht, die Steine als Lösung vorgeschlagen und dann den Auftrag bekommen. Steine produzieren und aufstellen. Seit 2017 machen sie das jedes Jahr so. Auch 2024.
Woher wussten Sie, wie Sie die Steine hinzustellen haben, beziehungsweise wie Ihre Mitarbeiter die Steine hinzustellen haben?
Also wir haben die auf der Basis von 2017 hingestellt, so wie wir die dort auch hingestellt haben, bis auf wenige Veränderungen, die zwischendurch vorgenommen wurden. Und ich denke, dass wir die fast auf einen Zentimeter exakt immer wieder genau jedes Jahr so hingestellt haben. Wir hatten uns Fotos gemacht doch dazu und so weiter. Und mit denen wir arbeiten konnten, wenn ich den Leuten so eine Skizze in die Hand gebe oder so eine Bauzeichnung, wo jetzt Steine eingezeichnet sind, glaube ich nicht, das ist nicht praktikabel. Ja.
War das auch jedes Jahr so, dass da solche Lücken waren, wo dieser Fußgängerüberweg ist, die Ampel ist?
Ja, das war jedes Jahr so, ja. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwas da geändert hätten. Also definitiv nicht, ja. Ja.
Hat denn jemand von der Stadt oder vom Veranstalter von der Weihnachtsmarkt GmbH Ihre Kollegen irgendwie dabei begleitet? War da immer jemand dabei oder haben die das allein gemacht?
Das haben die alleine gemacht. Also ich habe einen Kollegen bei mir noch, der die rechte Hand von mir ist und ich. Wir haben das begleitet und haben die wieder so hinstellen lassen, wie die waren eigentlich. Und die haben das ja am nächsten Morgen gesehen und haben das natürlich auch begutachtet, was wir dort getan haben. Und dann gab es ja meiner Meinung nach dann eben, wie gesagt, auch eine Endabnahme auf dem Weihnachtsmarkt durch die Behörden.
Aus dem Untersuchungsausschuss im Landtag wissen wir, es gab tatsächlich einen Abnahmetermin. Da wurden Gasflaschen kontrolliert, Toilettenhäuschen, der Brandschutz und so weiter. Aber niemand hat überprüft, ob die Betonsteine richtig stehen. Niemand. Ins Abnahmeprotokoll, das wir auch in den uns zugespielten Akten finden, schreibt die Mitarbeiterin vom Ordnungsamt trotzdem das hier rein.
Festlegungen aus dem Sicherheitskonzept werden, soweit erkennbar, eingehalten.
Dabei hat aber niemand die Position der Betonsteine kontrolliert. Kann man das so machen? Das fragen wir Markus Thiel, Professor für öffentliches Recht an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster.
Kann man sowas in so ein Protokoll reinschreiben, wenn man hinterher einräumen muss, man hat sich eigentlich gar nicht angeguckt, ob die Betonblöcke da stehen? Also ist das dann rechtmäßig, das aufzuschreiben, das Sicherheitskonzept wird eingehalten?
Ja, selbstverständlich nicht. Also das ist dann ein Fall wohl schon einer groben Fahrlässigkeit. Also das muss sich jedem aufdrängen, dass man nicht protokollieren kann, es sei alles in Ordnung, wenn man nicht genau hingeguckt hat. Ich würde sogar sagen, das grenzt schon an ein Inkaufnehmen von möglichen Schädigungen. Und das wäre tatsächlich schon ein vorsätzliches Verhalten.
Wenn Wenn wir uns diese Luftaufnahme und die ganzen Abmessungen so anschauen, müssen wir ganz ehrlich sagen, auch wenn die Steine wie geplant gestanden hätten, selbst durch die geplante 4-Meter-Lücke hätte das Auto durchgepasst. Und uns will einfach nicht in den Kopf, dass man das so machen kann. Kann man solche Rettungswege einfach offen und ungeschützt lassen? Antworten erhoffen wir uns in Magdeburg mittlerweile keine mehr. Aber dort, wo wir jetzt hinfahren. 300 Kilometer entfernt. Im sächsischen Sebnitz. Es ist Anfang September. Die Sonne brennt nochmal vom Himmel. Und morgen soll in der Kleinstadt an der tschechischen Grenze der Tag der Sachsen stattfinden. Ein Event mit 200.000 Besuchern.
Noch ein Stück. Ja. Alles gut.
An einem Kran schwebt ein schweres Gerät über der Straße, eine sogenannte Zufahrtssperre. Sie sieht aus wie drei massive Poller nebeneinander auf einem stabilen Sockel. Daneben steht Frank Schröder und dirigiert das schwere Ding an den richtigen Platz. Frank Schröder ist Experte für Veranstaltungssicherheit. Er hat das Sicherheitskonzept für den Tag der Sachsen geschrieben. Heute wird der Zufahrtsschutz aufgebaut. Frank Schröder und sein Zollstock sind die ganze Zeit dabei.
Durchfahrtsbreite darf nicht mehr als 1,20 Meter sein, weil auch ein kleines Fahrzeug könnte sonst durchrutschen. Und das müssen wir jetzt genau ausmessen.
Frank Schröders Sicherheitskonzept hat übrigens insgesamt 120 Seiten und nicht nur 17, wie in Magdeburg. Heute ist der Tag, an dem der Fachmann dafür sorgt, dass alles, was er monatelang geplant und in Pläne und Skizzen eingezeichnet hat, auch richtig aufgebaut wird. Und besonders aufmerksam prüft er, ob die Fahrzeugsperren richtig platziert sind. Die Arbeiter vor Ort bringt er dabei ganz schön ins Schwitzen, denn Schröder ist, das kann man schon sagen, ein Perfektionist. Ihm kommt es auf Zentimeter an. Wieder und wieder misst er nach, ob die Abstände zwischen den Sperren passen. Und jetzt macht er kurzen Prozess.
Wir tauschen alle nochmal an uns über.
Alle nochmal?
Alle nochmal.
Da muss hinten anfangen. Dann fange ich mit den ganz hinten an und dann Stück für Stück.
Wir wollen also den ganz hinten, wollen wir rechts rüber an die...
Links, rechts, links.
Dann links und da machen wir...
Dass Schröder auch mal kurzerhand alles umbauen lässt, für ihn ist das ein ganz normaler Vorgang.
Ein Schnittgerinne und der kommt wieder hier rüber. Weil wir erstellen alles an einem Plan, wo wir versuchen natürlich maßstabsgetreu alles einzuzeichnen, aber wir stellen dann immer wieder vor Ort fest, da ist dann doch vielleicht mal ein Baum nicht mehr dort, wo er noch vor einem halben Jahr stand. Oder eine größere Blumenkübelanlage ist auf einmal an einer anderen Stelle. Und das muss man ja mit beachten und da muss man auch vor Ort dann nochmal feinjustieren.
Ab morgen werden sich auf dem Festgelände tausende Besucher drängen. Um sie zu schützen, dürfen hier keinesfalls Fahrzeuge durchkommen. Aber im Notfall müssen Feuerwehr und Rettungswagen aufs Gelände. Ein Rettungsweg also wie in Magdeburg. Schröder lässt an dieser Stelle eine sogenannte mobile Fahrzeugsperre aufbauen. Die kann im Notfall schnell geöffnet und wieder geschlossen werden. Diese hier sieht aus wie eine massive flache Rampe, die auf der Straße liegt. Gerade klappt ein Mitarbeiter von Frank Schröder große Metallteile hoch. Die versperren jetzt den Weg.
Also hier sind wir direkt am festen Gelände. Das heißt, wenn hier eine Überfahrt stattfindet, sind wir sofort in den Menschenmassen drin. Deswegen arbeiten wir hier auch mit einer zertifizierten Zufahrtssperre. Der Kollege aktiviert die gerade, das heißt, die werden hochgeklappt. Damit ist eine Durchfahrt auch für LKWs nicht mehr möglich. Kann aber im Rettungseinsatzfall, wenn also Feuerwehr oder Rettungskräfte hier reinfahren, über die Sicherheitskräfte jederzeit auch wieder sofort deaktiviert werden, sodass diese Fahrzeuge hier ein- und ausfahren können. Das ist natürlich auch für uns das beste Mittel, weil hier können trotzdem eben halt Besucher in Größenordnung durchlaufen.
Es gibt verschiedene solcher Sperren. Alle sind genau für diesen Zweck konstruiert. Sie können Rettungswege sichern. Frank Schröder erklärt, wie diese Sperre ein Fahrzeug stoppt.
Er würde dagegen fahren mit dem LKW und würde komplett mit dem Führerhaus, vorderen Reifen würden alle in der Luft hängen. Er würde also die Anlage etwas verschieben, aber er würde sofort zum Stehen kommen.
Und nochmal zusammengefasst, wenn sowas hier steht, in so einer Zufahrt, dann ist eine Amokfahrt ausgeschlossen.
Die ist ausgeschlossen.
Übrigens, immer dabei sind an diesem Tag 2 bis 3 Beamte der Polizei. Gemeinsam mit Frank Schröder prüfen sie, ob alles richtig abgesichert ist. Wenn umgebaut werden muss, stimmen sie sich eng ab. Ohne Zustimmung der Polizei läuft hier nichts. Und die Polizei war auch schon an der Planung beteiligt. Was uns auffällt, Frank Schröder plant den Zufahrtsschutz in Sebnitz ohne Lücken. Auch alle Rettungswege lässt er in Sebnitz mit zertifizierter Sperrtechnik schließen. Solche Sperren, wie Schröder sie in Sebnitz einsetzt, gab es in Magdeburg nicht. An keiner Stelle.
Und so ganz sicher ist sich die Stadt Magdeburg offenbar auch nicht mehr mit dem Sicherheitskonzept. Sie beauftragt nämlich ein paar Monate nach dem Anschlag Experten vom Bundesverband Veranstaltungssicherheit. Die sollen das Sicherheitskonzept auf Schwachstellen überprüfen. Alle warten gespannt darauf, was die wohl feststellen werden. Rund 3 Monate dauert es, dann kriegen wir eine Nachricht.
Leute, mich hat gerade eine Quelle kontaktiert, die hat mir ein Papier geschickt. Vielleicht könnt ihr das mal schon mal angucken?
Wir bekommen ein Dokument zugespielt, geschrieben von den Experten vom Bundesverband Veranstaltungssicherheit. Vertraulich steht drauf. Es ist ihr Zwischenbericht. 17 Seiten Zündstoff.
Hallo, hallo.
Hi.
Hi.
Was ist das da? Ich habe jetzt noch nicht drauf gucken können.
Also Markus, das ist der Zwischenbericht vom Bundesverband Veranstaltungssicherheit.
Da steht drin, Zitat, die Maßnahmen zum Zufahrtsschutz werden dem eigenen Schutzziel nicht gerecht. Ja. Und dann steht da noch, die bestehenden Durchlässe hätten nach heutigem Stand der Technik nicht befahrbar sein dürfen. Vielmehr hätten sie mit geeigneten Materialien oder Systemen gesichert werden können.
Geprüfte Systeme gab und gibt es ausreichend, die, und jetzt kommt's, ein Einfahren auf den Weihnachtsmarkt hätten verhindern können.
Ja, und übrigens zu den Steinen, da gibt es noch ein extra Kapitel, wo auch diese Steine selbst, die Betonsteine, kritisch unter die Lupe genommen werden. Mhm. Und außerdem wirklich, das zieht sich durch das ganze Papier, da steht halt immer wieder erheblicher Mangel, gravierender Mangel und so weiter und so fort. Mhm.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Sicherheitskonzept erhebliche Mängel aufweist und nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht.
Dieses desaströse Urteil der Experten kriegen wir also Ende August zugespielt und berichten natürlich darüber.
Die Betonquader in Grün und Rot gehören seit spätestens 2017 fest zum Bild des Magdeburger Weihnachtsmarktes. Nun offenbart ein von der Stadt beauftragter Bericht, der dem MDR exklusiv vorliegt, die Quader sind nach wie vor weder zertifiziert noch zeitgemäß.
Danach wird es, na sagen wir mal, interessant. Der Bundesverband und die Stadt werfen uns öffentlich vor, den Bericht falsch wiederzugeben. Wir würden den Eindruck erwecken, als ob die Mängel im Sicherheitskonzept die Ursache für den Anschlag waren. Wir wundern uns über diese heftigen Reaktionen bis heute. Über die Schuldfrage haben wir nie gesprochen, sondern nur die Mängel zitiert, die der Bericht auflistet. Aber die Stadt Magdeburg verweist immer und immer wieder auf den einen Satz. Nämlich, dass die Mängel nicht die Ursache für die Tat gewesen seien. Die Frage, die wir als JournalistInnen aber stellen müssen, ist, wurde dem Täter seine Tat unnötig leicht gemacht?
Man muss wissen, für die Verantwortlichen hängt an dieser Frage viel. Nicht nur der eigene Ruf, die Reputation stehen auf dem Spiel. Professor Markus Thiel, den kennt ihr schon, der Jurist von der Deutschen Hochschule der Polizei, der sagt gleich dieses eine Wort, Amtshaftung.
Ja, tatsächlich, es gibt verschiedenste Ansprüche, die sich gegen den Staat richten, wenn Behörden oder einzelne Amtsträger Fehler begehen, vorsätzlich oder fahrlässig. Es können sich Amtshaftungsansprüche ergeben und es kann sich unter sehr engen Voraussetzungen auch eine persönliche Haftungsfolge der Beamten ergeben. Aber ich denke, wir können hier schon von Fahrlässigkeit sprechen.
Es könnte also bedeuten, Schadenersatzklagen von Betroffenen. Bei der riesigen Zahl an Betroffenen könnte das richtig teuer werden für die Verantwortlichen. Ob wirklich jemand auf Schadenersatz klagen wird, womöglich gegen die Stadt, das wissen wir im Moment noch nicht. Anwälte signalisieren uns aber, dass sie das prüfen. Nach all dem müsste die Stadt jetzt doch reagieren und penibel für Sicherheit sorgen. Aber wird der Weihnachtsmarkt 2025 sicherer? Die Frage stellen sich alle, auch Andreas, unser Ersthelfer. Von ihm bekommen wir Anfang November eine Nachricht. Er war eben in der Stadt unterwegs. Da, wo gerade der nächste Weihnachtsmarkt aufgebaut wird. Am gleichen Ort wie letztes Jahr.
Und ja, ich war im ersten Moment ziemlich schockiert.
Das größte Problem, was ich darin sehe, ist eben wirklich, dass viele Leute das eben triggern könnte, ne? Wenn sie eben dort aufs Gelände kommen und sehen, okay, der Platz ist im Grunde genommen im Großen und Ganzen immer noch genauso wie 2024. Und ich denke, das gibt halt viele Probleme, ne? Also mir hat das gestern wirklich einen kleinen Schlag versetzt, das so zu sehen. Und der erste Gedanke war eben auch, also dass ich das Gelände da definitiv nicht besuchen werde in diesem Jahr.
Andreas hätte sich gewünscht, dass der Markt an einen anderen Ort verlegt wird. Oder dass die Stadt zumindest mal ihre Bürger dazu befragt.
Also ich laufe jetzt hier gerade die Hartstraße runter.
Ein sonniger Tag Anfang November. Wir sind auf dem Marktgelände in Magdeburg unterwegs.
Ja, also hier sind jetzt schon ordentlich Buden aufgebaut. Ich stehe jetzt vorm Rathaus. Hier ist das Kinderkarussell.
Wir sind mit dem Chef der Weihnachtsmarkt GmbH verabredet.
Tag, vielen Dank, ja. Dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, danke, gerne.
Paul Gerhard Stieger ist seit 2016 Geschäftsführer der GmbH. Von ihm stammt das Sicherheitskonzept.
Es gab ja viel Diskussionen über Sicherheitskonzept, über die Frage, wie macht man den Zufahrtsschutz dieses Jahr? Wie ist denn das dieses Jahr mit der Zuständigkeit für die Sicherheit, für den Zufahrtsschutz? Wer kümmert sich denn drum?
Also den Zufahrtsschutz macht die Landeshauptstadt Magdeburg, das Überfahrtschutzkonzept. Wir haben ein Sicherheitskonzept für den Markt gemacht. Also ich sag mal, wir stehen jetzt vor dem Tannenbaum. Was passiert, wenn wir zum Beispiel Sturm haben? Ich sag mal, dass die Gasflaschen alle vernünftig gesichert sind. Und dazu gibt es halt ein städtisches Überfahrtschutzkonzept. Und das ist momentan in der finalen Abstimmung mit den Behörden.
Das heißt, Sie können jetzt auch noch gar nicht beantworten, wo kommen denn jetzt welche Sperren hin, wie sieht der Zufahrtsschutz dann am Ende aus?
Also ich weiß ungefähr, wie das ist, aber das ist ja gerade eine Abstimmung.
Zur Erinnerung, wir haben den 5. November. In 2 Wochen wird der Weihnachtsmarkt eröffnet.
Das war ja letztes Jahr der Knackpunkt letztlich, wo der Taleb A durchfahren konnte, war ja eine Lücke, die gelassen wurde als Rettungsweg, als Zuweg für Feuerwehr oder dergleichen.
Jetzt will ich zu sagen gerade.
Genau. Wollen Sie nicht drüber sprechen? Wollen wir darüber sprechen, wen Sie in der Verantwortung sehen für diese Lücken?
Ich würde aufgrund der laufenden Verfahren einfach nicht mich zu äußern.
Wir laufen durch die Hauptgasse, also genau dort entlang, wo der Täter durchgerast ist. Auch Paul Gerhard Stieger war an dem Abend hier und erzählt, dass auch ihn die Bilder bis heute nicht loslassen.
Gab es mal in den letzten Monaten oder so direkt danach den Moment, wo Sie sich selbst gefragt haben, habe ich mich genug gekümmert um Sicherheit? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Gab es diesen Moment mal für Sie?
Also ich habe aus meiner Sicht mich um die Sicherheit hier vernünftig gekümmert, was in meinem Zuständigkeitsbereich war. Und wir haben uns da ausreichend vernünftig abgestimmt, ja.
Dieses Jahr will sich die Stadt selbst um den Zufahrtsschutz kümmern. Aber im Oktober muss sie dann einräumen, sie hat zu lange gewartet. Die Zeit reicht nur für ein eingeschränktes Schutzkonzept. Schutz vor Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen, kein zertifizierter Schutz gegen alles, was schwerer ist, also Transporter oder LKW zum Beispiel. Das will das Land so aber nicht absegnen. Und wieder zeigen alle mit dem Finger aufeinander. Ersthelfer Andreas ist nur noch genervt.
Es ist wieder so eine Art von Dilettantismus, den ich ja finde, der bei der Stadtverwaltung so durchdringt. Man muss es einfach so klar sagen. Also ich weiß nicht, wer da welchen Ball hin und her spielt, aber so als Bürger denkt man sich schon, okay, das Thema war ja so groß letztes Jahr und man denkt sich einfach nur, was ist da los? Ja, also wird da nicht miteinander kommuniziert?
Wir kürzen das hier mal ab. Irgendwann schaltet sich sogar der Ministerpräsident ein und am Ende werden die Sicherheitsmaßnahmen nochmal aufgestockt. Und Ende November öffnet der Magdeburger Weihnachtsmarkt. Gerade kommt der Weihnachtsmann mit Pferdekutsche vorgefahren. Oberbürgermeisterin Simone Boris begrüßt ihn.
Wir Magdeburgerinnen und Magdeburger setzen damit ein Zeichen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen.
Als Oberbürgermeisterin hat Simone Boris die Verantwortung für alles, was in der Stadtverwaltung passiert. Und deshalb müssen wir zum Abschluss dieser Recherche auch Sie unbedingt nach den Fehlern im Sicherheitskonzept fragen. Wir sprechen Sie an.
Frau Boris, wir haben schon ganz, ganz viele Fragen an Ihre Pressestelle geschickt, die uns auch alle beantwortet wurden. Aber eine Frage haben wir noch nicht gestellt an Sie als Chefin der Verwaltung, als Oberbürgermeisterin. Nach all dem, was jetzt im letzten Jahr passiert ist, was auch aufgearbeitet worden ist, auch an Fehlern im Sicherheitskonzept, warten die Betroffenen immer noch darauf, dass jemand die Verantwortung übernimmt. Deswegen stellen wir auch Ihnen die Frage, warum haben Sie noch nicht entschieden, die Verantwortung zu übernehmen und vielleicht auch sogar zurückzutreten?
Also geht's noch? Jetzt ist er weggegangen.
Inzwischen beschäftigt sich übrigens auch die Generalstaatsanwaltschaft mit der Rolle der Verantwortlichen bei Stadt, Land und Veranstalter. Dort werden 54 Strafanzeigen gegen mögliche Verantwortliche bearbeitet. Es geht um fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Wann die Ermittlungen abgeschlossen sind und ob wirklich jemand angeklagt wird, ist offen. Und hängt auch davon ab, wie der Prozess gegen den Täter ausgeht.
Der 20. Dezember 2024. Seitdem ist für viele Menschen nichts mehr wie vorher. 5 Frauen und ein 9-jähriger Junge kommen nie wieder nach Hause. Fast 350 Menschen sind verletzt und noch viel mehr Menschen werden für immer mit dem Trauma leben müssen. Und wir? Wir wussten schon in der Nacht nach dem Anschlag, wir wollen diese Recherche machen. Wir müssen sie machen, weil so viele Fragen offen waren und bis heute sind. Jetzt liegt ein Jahr Recherche hinter uns. Wir haben viele Menschen getroffen, die schwer zu tragen haben an dem, was am 20. Dezember passiert ist. Sarah und Steven, die schwer verletzt wurden und sich zurück ins Leben kämpfen. Andreas, der helfen wollte und nun mit dem Trauma zurechtkommen muss. Notärztin Susanne Sölter und Anan Goli, die Menschen gerettet und Leid gelindert haben und die wir stellvertretend für hunderte Rettungskräfte getroffen haben. Der Polizeibeamte Thomas, der sich dem Täter in den Weg gestellt hat, sodass der vor Gericht gestellt werden konnte. Wir wussten, diese Gespräche werden schwer. Und bei jedem Treffen, jedem Telefonat und jeder noch so kurzen Chatnachricht hat uns die Sorge umgetrieben, dass wir unsere Gesprächspartner mit unseren vielen Fragen auch retraumatisieren könnten. Wir haben versucht, den schmalen Grat zu finden zwischen dem journalistischen Anspruch, die Dinge so genau wie möglich zu schildern und zu verstehen, und dem Respekt vor den persönlichen Grenzen. Das war schwer. Und wir sind uns ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob uns das immer gelungen ist. Diese Recherche hat auch was mit uns gemacht, weil wir alle hier in der Region leben, in Magdeburg oder in der Nähe, weil wir hier Freunde und Familie haben, liebgewonnene Kollegen und weil auch einige von uns am 20. Dezember Angst um ihre Lieben hatten.
Wir möchten jetzt am Ende dieser 5. Folge die Gelegenheit nutzen, um ausdrücklich Danke zu sagen. All den Menschen, die ihre Geschichten mit uns geteilt und uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Denjenigen, die vor dem Mikro gesprochen haben und auch denen, die sich dagegen entschieden haben. Wir haben allen gern zugehört. Ohne ihre Offenheit könnten wir unseren Job nicht machen. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum es in diesen 5 Podcast-Folgen nicht ein einziges Mal so richtig um den Täter ging, das haben wir bewusst so entschieden. Aber natürlich beschäftigen auch uns die Fragen, wie Taleb A. zum Täter wurde und ob die Sicherheitsbehörden ihn früher aus dem Verkehr hätten ziehen können oder müssen. Ganze 120 Mal haben sich Sicherheitsbehörden mit ihm befasst. Vom lokalen Polizeirevier bis zum BKA, vom Verfassungsschutz bis zum Bundesnachrichtendienst. Und trotzdem hat ihn niemand gestoppt. All das wird uns weiter beschäftigen. Wir recherchieren weiter. Wir werden genau beobachten, was der laufende Prozess hervorbringt und der laufende Untersuchungsausschuss. Wir werden mit Menschen sprechen, die den Täter schon vor dem Anschlag kannten und nachfragen, wie geht das eigentlich, dass so jemand als Psychiater arbeiten kann mit Straftätern? All dem gehen wir nach. Versprochen. Wenn ihr uns Hinweise zukommen lassen möchtet, schreibt uns gern an ungebremst@mdr.de. Vielen Dank.
Moment, eine Sache schulden wir euch noch. Die Sache mit dem Arzt, der den kleinen Sohn von Sarah und Steven gefunden hat und der Steven am nächsten Morgen die erlösende Nachricht ins Krankenhaus gebracht hat. Wir haben alles versucht, aber wir haben ihn leider nicht gefunden. Das erzählen wir Steven bei unserem vorerst letzten Treffen Ende November.
Wir haben ja eine Aufgabe mitgenommen aus unserem ersten Treffen. Ne? Wir haben versprochen, wir versuchen es. Daniel, magst du das Mikro kurz halten? Dann würde ich das...
Also vielleicht eine kurze Vorrede. Wir haben ganz viel versucht. Vor allen Dingen Daniel hat ganz viel mit den Krankenhäusern telefoniert und gesprochen. Die konnten uns nicht weiterhelfen in den Krankenhäusern. Wir haben ihn nicht gefunden jetzt für den Podcast. Aber wir können ja jetzt einen Aufruf starten im Podcast, dass der sich melden soll. Sehr gerne. Wäre das für Sie in Ordnung, wenn, wenn wir dazu aufrufen, dass
der...
Ja?
Sehr gerne. Also wenn ich mich da bloß hineinversetze, was unser Sohn in dem Moment gefühlt hat und wie hilflos er dort über den Platz gelaufen ist, dass jemand kam, ihm die Sicherheit gegeben hat und ihn einfach dahin gebracht hat, wo er sicher ist, bin ich der Person unendlich dankbar und ich würde mich einfach freuen, wenn ich ihm das nochmal persönlich sagen kann. Also das wäre wirklich für uns sehr wichtig, ja.
Dann hoffen wir, er meldet sich. Oder jemand, der ihn kennt.
Sehr gerne. Also ich wusste sogar am 21., als ich früh morgens wach geworden bin, noch nicht, ob meine Familie noch lebt. Da ich gesehen habe, wie das Auto die Leute vor mir überfahren hat, und bin ich wirklich kurzzeitig davon ausgegangen, dass unserem Sohn Schlimmeres passiert ist. Und das ist hart. Und darum war ich so froh, als er einfach im Türraum stand. Er hat das so unverblümt gesagt und ist dann wieder gegangen. Also für mich waren es 2 Minuten. Ob das wirklich so lange war, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das alles so stimmt, was ich da erzähle. Also das ist
selbst wenn nicht jedes Detail stimmt,
ja.
Vielleicht erinnert sich ja trotzdem jemand, der es hört und sagt, Mensch, das ist doch die Familie, da war ich doch, und meldet sich bei uns.
Ja, ja. Ich hoffe wirklich. Also das wäre uns persönlich wirklich sehr wichtig.
Also, ihr habt's gehört. Wisst ihr, wer der Arzt sein könnte? Hören Sie vielleicht gerade selbst zu? Melden Sie sich bitte bei uns unter ungebremst@mdr.de. Nicht nur wir würden uns wirklich sehr freuen. Und jetzt aber wirklich danke fürs Zuhören. Das war Ungebremst, der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Autoren: Jana Merkel und Daniel Salpius. Redaktion und Dramaturgie: Markus Engert. Produktion: Julian Bremer. Regie: Markus Engert und Julian Bremer. Distribution: Matthias Winkelmann. Sounddesign: Markus Küssner und Isabel Breiwisch. Mitarbeit: Tarek Kello, Hassan Raschow und Henrike Freitag. Wir danken außerdem Mike Herdegen für die Unterstützung bei der Koordination und Dirk Kremser für die juristische Beratung, sowie Winfried Kluth, Marit Häske, Jörg Wildermuth, Carsten Kiesand, Steffen Schröter, Sören Tümmler, Anne-Sophie Golle, Emma Mack, Anja Neubert, Edgar Lopez, Erik Johansen, Stefan Schwarz und Christine Bohmann. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann hört doch mal bei 6.30 rein. Der Podcast heißt so, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist.
In rund 20 Minuten gibt's da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Die Hosts sprechen so, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Manchmal wird's persönlich, manchmal witzig, manchmal emotional. Den Link zum 6.30 Podcast packen wir euch in die Shownotes.